ARD. Ein unvermeidlicher Gast. Das unvermeidliche Thema. The End. Ein Radio 1 Podcast auf Leben und Tod.
Ihr Lieben, wir haben es uns ja schon fast zur Tradition gemacht, dass wir um die Weihnachtszeit Menschen einladen, die für andere da sind. Und dieses Jahr haben wir uns überlegt, wir wollen es ja ein bisschen schön auch machen, aber wir sehen auch, wie viele Menschen gerade in der Weihnachtszeit sich besonders einsam fühlen, besonders spüren, dass sie jemanden verloren haben in dem Jahr. Und es gibt eine Institution in Berlin, die ich meistens nur so auf Plakaten oder in der Werbung sehe, aber selber sie noch nie genutzt habe. Und ich aber merke, wie wichtig die ist, weil mir immer mehr Menschen erzählen, dass sie sie schon mal genutzt haben. Und deswegen habe ich mir Christine Nickel eingeladen von der Telefonseelsorge aus Berlin. Hallo Christine.
Hallo Erik.
Wie bist du dazu gekommen oder wann bist du auf die Idee gekommen? Das ist ja nicht dein Hauptberuf, richtig?
Richtig.
Du machst was?
Ich arbeite bei der DEKRA in Berlin im Vertrieb.
Okay, und irgendwann bist du auf die Idee gekommen, das reicht nicht mehr, ich möchte mehr machen? Oder wie ist das abgelaufen? Erzähl mir das mal.
Genau, ich habe neben meinem beruflichen Job habe ich immer mal wieder zusätzliche Ausbildung, Weiterbildung gemacht. Und irgendwann habe ich gedacht, ich möchte gerne irgendwas machen, was langfristig und sinnhaft ist. Und dann bin ich über einen Freund von mir, der damals bei der Berliner Telefonseelsorge gearbeitet hat, darauf aufmerksam gemacht worden. Und dann habe ich dazu ein bisschen recherchiert. Und ich habe damals in Köln gelebt und da gab es die evangelische Telefonseelsorge und habe mich da beworben und bin dann im ersten Step nicht genommen worden.
Warum werden Menschen da nicht genommen? Klingt erstmal unfair. Du möchtest da sein für andere und ich sage so, nee.
Ja, der Umstand war etwas skurril. Meine damalige Leiterin hat das Rauchen verpönt und ich habe damals noch in einem Tabakwaren-Großhandel gearbeitet. Das war einfach dann, das ging für sie halt dann in dem Augenblick nicht.
Inhaltlich nicht?
Inhaltlich, okay. Genau. Und ich habe das aber für mich nicht so richtig akzeptieren wollen und habe mich dann nochmal beworben für das Jahr darauf und bin dann vielleicht aufgrund meiner Hartnäckigkeit nochmal eingeladen worden zum Gespräch. Habe dann auch den Ausbildungstag bestanden und durfte dann im Januar 2013 die Ausbildung beginnen.
Das heißt, du bist jetzt im 11. Jahr, die du in der Telefonseelsorge unterwegs bist?
Ja, 11., 12. irgendwie so, also schon ein paar Tage.
Und das heißt, wenn man bei der Telefonseelsorge für Menschen da sein möchte, gibt es einen Ausbildungsweg, den man gehen muss?
Genau.
Wie sieht der aus?
Der ist recht umfangreich. Man hat in der Regel, also es ist so ein bisschen variiert von Telefonseelsorge zu Telefonseelsorge, aber in Berlin ist es bei uns an der Stelle so, dass die Ausbildenden erstmal Theorie bekommen, also ganz viel über sich selbst lernen, sich auch nochmal mit verschiedenen Themen aus ihrer Vita auseinandersetzen, um einfach auch zu gucken, wie belastbar bin ich am Telefon auch mit Themen, die auf uns zukommen. Man lernt über psychische Erkrankungen viel kennen und dann geht man in die Hospitation. Also
dann schaust du anderen zu, wie sie arbeiten.
Genau, man sitzt dann tatsächlich daneben. Die Anrufer bekommen auch eine Ansage. Also es ist mit Ansage, dass jemand zuhört,
okay,
sodass die Leute entscheiden können, will ich das oder will ich das nicht, weil es ist ja schon auch sehr intim, worüber gesprochen wird und häufig ist das für die Anrufer aber okay und dann geht man in die Hospitation, erst hört man nur zu und dann darf man irgendwann selbst ans Telefon.
Gab es in dieser Phase der Ausbildung was dich total überrascht hat, wo du nicht mit gerechnet hast, dass man dir das beibringt oder eine Sache, die du an dir oder an den Sachen entdeckt hattest, ey, damit habe ich nicht gerechnet?
Ja, im Nachgang fallen mir so ein paar Themen ein, wo ich das heute besser verstehe. Damals habe ich das noch gar nicht so richtig einordnen können, aber desto länger man sich eben mit vielen Dingen und sich selbst beschäftigt, desto mehr kann man das dann auch reflektieren, was da eigentlich passiert ist. Ja, also ich habe schon ein paar Themen gelernt. Das für mich entscheidende Thema war eben auch dieses Zuhören und bei dem anderen bleiben. Das fand ich ganz, ganz spannend. Und dann auch das Thema, wie man sich selber sieht oder wie man von anderen gesehen wird.
Wie meinst du das? Mach das mal als fassbar für mich. Das heißt, du hast dich anders wahrgenommen, als dich die Mitauszubildenden gesehen haben? Oder was meinst du damit?
Das ist ja so eine ganz klassische, wie schätzt du dich selber ein und wie schätzt dich jemand anderes ein? Und man kann das auch ganz gut über quasi so einen Umweg erfragen. Wenn ich deinen besten Freund fragen würde, was mag der Erik total gerne? Was würde der mir sagen?
Ich glaube, der wäre ziemlich nah dran an der Realität.
Ja?
Gute Frage. Ich glaube doch, der wäre da ziemlich nah dran. Aber das ist auch so typische Jungsfreundschaft seit Jahrzehnten. Also so,
der kennt dich gut.
Zwillingsmäßig, ja.
Okay.
Aber ich weiß, was du meinst. Ja. Ich glaube, wenn man Menschen seit 5 Tagen kennt, hätte man da einen Unterschied. Aber hast du über dich was war für dich neu? Wo hast du gedacht, ey, da sehen mich ja gerade andere anders, als ich mich als Christine sehe?
Ich habe die anderen jetzt gar nicht so gefragt. Ich erinnere das auch nicht mehr so, weil es schon so lange weg ist. Bei mir war das Thema der Trauer tatsächlich sehr präsent. Ich habe ja meine Mutter früh verloren und habe mich damit auch selber nie so richtig beschäftigt. Und in dieser Ausbildung habe ich mich einfach damit auseinandersetzen müssen. Und das war ein ganz, ganz spannender Teil.
Heißt das aber, dass das für dich ein Punkt war, wo du gemerkt hast, ey, da bin ich besonders gut oder da bin ich besonders schlecht, weil ich betroffen bin?
Weder noch. Ich konnte das gut aushalten. Ich konnte es schon immer gut aushalten. Also ich konnte Trauer an sich schon immer gut aushalten, Trauer bei anderen. Und das hat sich einfach in dieser Ausbildung auch nochmal bestätigt, dass mich die Themen zwar berühren, aber nicht so, also ich nehme die nicht so an, als dass ich mit diesem Rucksack dann rausgehe.
Aber wenn du sagst, rausgehen, wie muss ich mir das vorstellen? Du hast ja einen normalen Berufsalltag bei der DEKRA, ich glaube, die ist groß genug, die darf man nennen. Und dann hast du Dienste bei der Seelsorge. Wie läuft das ab? Das heißt, du weißt vorher oder ist das auf deinem Handy, sitzt du zu Hause oder bist du an einem Ort?
Genau, also es gibt einen Dienstplan und das ist eben auch das Schöne an diesem Ehrenamt. Wir haben einen Dienstplan, in den wir uns selber frei eintragen können. Das sind verschiedenste Dienste, vormittags, nachmittags, abends, nachts. Und dann kann man für sich selber entscheiden, wo passt es für mich gut und trägt sich ein. Und dann weiß ich, dass ich zu dem Dienst gehe und es ist tatsächlich in den Räumlichkeiten der Telefonseelsorge.
Das ist ein Ort, wo du hingehst.
Genau.
Okay. Und da rufen Menschen an und gibt es dann, ich habe noch nie, muss ich mich jetzt einmal outen, ich habe noch nie bei der Seelsorge angerufen. Komme ich da direkt bei dir an, wenn ich anrufe oder wird das vorgefiltert und verteilt?
Nee, man kommt direkt bei mir an, wenn du aus dem Umkreis Berlin, Brandenburg oder je nachdem, wo gerade eine Leitung frei ist,
okay, anrufst. Das wird durchverteilt, ja?
Genau, also es ist ein bisschen wie dieses Notrufsystem.
Und was erfahre ich, wenn ich rufe da jetzt an?
Ja.
Wie begrüßt du mich? Was erfahre ich über dich? Weiß ich, wer du bist?
Nein. Ich bin ganz anonym.
Okay, das ist spannend. Aber mit Prinzip oder?
Ja, genau.
Damit Leute euch nicht ergoogeln können oder was, weil es schlechte Erfahrungen gab damit?
Na, es gibt zwei Gründe, die ich persönlich auch sehr nachvollziehbar finde. Das eine ist natürlich der Selbstschutz. Das wir auch anonymisiert eben durch Berlin laufen können. Das ist in Berlin jetzt vielleicht ein bisschen einfacher als in manch anderen kleineren Städten. Und das Zweite ist tatsächlich, dass Leute, die mich kennen, vielleicht auch nicht Sorge haben, dass ich dran bin.
Ah, okay.
Weil man ja vielleicht ein bisschen freier die Nummer wählen würde, wenn man wüsste, ich kenne da keinen, weil es sind ja häufig Themen, die man vielleicht auch neutral besprechen möchte.
Was sind so die großen Themen, die immer wieder auftauchen, wenn Menschen bei euch anrufen? Gibt es da eine Redundanz? Wiederholt sich das oder ist es so unterschiedlich?
Also es ist schon unterschiedlich und trotzdem sind die Oberthemen schon einsam. Einsam im Alter, einsam in Verbindung mit psychischen Erkrankungen, Das sind so, zumindest aus meiner Wahrnehmung, die Themen. Und dann aber auch alles, was dann damit zugehört, Ärger über Einrichtung, über Pflege, Therapie, Familie. Also alles, was so einen anfasst, wo ich vielleicht jemanden bräuchte und ich habe keinen. Und ich muss das loswerden.
Gibt es so eine übergeordnete Zielsetzung, die du in Gesprächen hast? Oder? Wenn du sagst, da ruft jemand an, hast du einen Leitfaden, an dem du dich entlang bewegst und arbeitest auf ein Ziel hin, oder ist das eher intuitiv?
Na, sowohl als auch. Also man lernt ja in der Ausbildung schon, wie Gespräche geführt werden, ohne dass wir so professionell sind wie Therapeuten. Also das ist ja auch so ein bisschen das, was die Telefonseelsorge ausmacht, dass da Menschen für Menschen am Telefon sind. Und viele unserer Anrufenden sind ja auch sehr therapieerfahren. Die möchten einfach manchmal vielleicht nur reden, dass jemand zuhört. Dann frage ich schon, wenn sich's mir nicht erschließt, was der oder diejenige möchte mit dem Telefonat. Manchmal wissen es die Leute aber auch gar nicht so richtig. Und dann geht es darum, in allererster Linie erstmal da zu sein, zuzuhören, das mit auszuhalten, ohne dass da eine Lösung erschaffen werden muss.
Das wäre jetzt meine Frage, wie konkret steigst du als Mensch in dieses Gespräch mit ein? Also gibst du was preis von dir, jetzt ohne den Namen, das ist an den, aber erzählst du deine Sicht auf Dinge? Gibst du Bewertungen vielleicht sogar ab?
Gar nicht. Also das ist auch ein großer Vorteil von Telefonseelsorge, dass wir eben urteilsfrei, wertfrei zuhören und auch zurückmelden. Ich versuche schon, nicht zwingend meine Sicht auf die Dinge zu sagen. Manchmal geht das, manchmal wollen die Leute das oder oftmals wollen die Leute das aber auch nicht. Und das ist auch okay, weil es geht auch nicht um mich, sondern es geht ja um denjenigen, der anruft. Und da ist es dann viel spannender zu sehen, was ist denn eigentlich seine Sicht auf die Dinge und warum ist er gerade vielleicht in dem Zustand, in dem er sich befindet.
Ich hänge so ein bisschen bei Domian. Erinnerst du dich noch
an
Domian, der so...
Ja.
Konntest, glaube ich, erzählen, also wenn es nicht gerade kriminell ist, konntest du alles erzählen,
ja.
Und das war okay.
Bei uns auch.
Gibt es so Rahmen, die ihr setzt? Wie lange dürfen Gespräche dauern? Gibt es da einen festen Rahmen? Wann also ist der Schluss, wenn dein Dienst vorbei ist, oder sagt man, jeder hat eine Stunde? Wie ist das?
Also theoretisch gibt es keinen Rahmen. Schlussendlich ist es aber häufig so, dass Gespräche, ich glaube, im Schnitt so irgendwas zwischen 20 und 30 Minuten dauern. Da hat man eben manchmal ganz kurze, man hat längere dabei. Meine Gespräche gehen sehr häufig nicht länger als eine Stunde, weil dann die Aufmerksamkeitskurve bei dem Anrufer und auch bei mir irgendwann nachlässt. Dementsprechend gucken wir, dass wir dann da auch bei einem Thema bleiben, das so besprechen, dass der Anrufer gut rausgeht, und dann kann er ja auch gerne wieder nochmal anrufen, wenn er denkt,
das ist die Frage, kann ich, du bist anonymisiert, aber kann ich dich wieder erreichen?
Durch Zufall.
Okay, das kann ich nicht planen.
Genau, man kann das nicht planen, und wir sagen auch nicht, wann wir welche Dienste haben, einfach genau, um das zu verhindern. Wir wollen gar nicht, dass die Leute zu viel über uns da...
Notierst du Inhalte? Also könnte eine Kollegin von dir, wenn Erik das dritte Mal mit dem gleichen Thema anruft, auf Inhalte zurückgreifen, die ihr schon besprochen habt? Oder ist das einfach gar nicht Sinn der Sache?
Das ist nicht Sinn der Sache. Also wir führen schon eine Statistik über Themen, aber ansonsten ist es sehr für uns auch.
Gab es in den ganzen Jahren Gespräche, wo du dachtest, ey, jetzt habe ich geholfen, das war gut? Mach's anonymisiert, aber kannst du Beispiele erzählen, wo man so fassbar wird, okay, da hast du es geschafft, mit 40 Minuten Gespräch das zu machen, was die Seelsorge schaffen möchte?
Ganz oft, sonst glaube ich, würde ich auch nicht so lange dabei sein. Also das befriedigt mich ja schon, dass ich ganz häufig Rückmeldung bekomme, dass die Leute froh sind, dass ich da war. Und ich erinnere mich an ein Gespräch aus dem vergangenen Jahr, und das muss auch um die Weihnachtszeit gewesen sein. Da rief ein Mann an, der bei der Freiwilligen Feuerwehr arbeitet, und der hat tatsächlich seinen Freund bei einem Bahnunfall, also bei einem Bahnsuizid, mitbergen müssen, und das war für den ganz furchtbar. Und weil das natürlich dann auch sein Umfeld betraf, hat er bei der Telefonseelsorge angerufen, um einfach neutral darüber sprechen zu können. Und zum Ende hin war es so, der war auch Landwirt und ich kenne mich mit der Landwirtschaft auch ein bisschen aus. Und wir haben uns dann über Traktoren und über Viehzucht unterhalten und den hat es so gefreut, dass er einfach dann in andere Gedanken gekommen ist und trotzdem aber seine Trauer Platz hatte. Und das ist dann einfach schon schön.
Ja. Bist du altes Landmädchen?
Na, meine Oma war Bäuerin und deswegen, ja.
Also das sind Gespräche, wo du dann rein das Gefühl, okay, ich habe den kurz auf andere Gedanken gebracht, bin aber beim Thema geblieben. Das ist die Zielsetzung, die ihr habt, wenn man das hinbekommt.
Ich weiß auch, ich kann die Leute ja auch nur kurzfristig vielleicht aus ihrem Tief holen. Das kann sein, dass die eine Stunde später wieder in ihrer Depression sind oder ja nie richtig rausgekommen sind, aber dass ich für einen kurzen Moment das aufhellen konnte und das ist schon schön.
Gibst du Ratschläge? Also im Sinne von, ey, ich würde dir, was weiß ich, raten, such dir eine therapeutische Unterstützung oder das sprengt hier den Rahmen von dem, was ich kann. Was ja auch eine Bewertung ist, ne? Zu sagen, du, das ist so groß, da traue ich mich nicht, was so zu sagen.
Also Ratschläge soll man ja nicht geben. Ne? Ratschläge sind ja auch Schläge. Lernt man, glaube ich, als allererstes in der Ausbildung. Ja, natürlich, wir reden schon darüber, was helfen könnte. Und ich zeige auch meine Grenzen auf und sage, da bin ich nicht professionell genug. Dafür ist auch die Zeit zu knapp, die wir miteinander haben. Und ich frage dann schon, ob die Leute in Therapie sind oder in Therapie waren. Oder sage ihnen dann auch, dass vielleicht der Hausarzt oder der Facharzt da eine Anlaufstelle sein könnte.
Wie gehst du damit um, wenn am Ende von Gesprächen oder gab es das, du mit einem nicht guten Gefühl auflegst, sondern weißt, okay, um den Menschen, jetzt nicht du persönlich, weil du das suspendieren kannst, aber da muss man sich ernsthafte Gedanken und Sorgen machen. Wie geht ihr da bei der Seelsorge mit um, mit solchen Geschichten? Also es wird ja auch häufiger der Fall sein.
Ja, genau. Also glücklicherweise nicht so häufig, wie man es vielleicht denken könnte. Andererseits haben wir auch sehr regelmäßig Supervision, wo wir uns austauschen, untereinander austauschen können. Oder wenn es eben wirklich so ist, dass ich nicht auf die Supervision warten würde wollen, dann hätte ich auch im Team immer Ansprechpartner, wo ich einfach das nochmal besprechen kann und mit mir einfach da auch nochmal in die Reflexion gehe oder mit dem Gespräch.
Wie oft rufen Menschen an, wo du das Gefühl hast, da ist sowas wie eine Selbstgefährdung im Raum? Also droht da jemand mit Suizid oder ist das ein Thema oder sind die schon einen Schritt weiter und rufen nicht mehr bei der Seelsorge an?
Ich glaube, dass schon viele von denen bei uns anrufen, aber nicht mit diesem ganz akuten Anliegen. Also ich kann das jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen und aus dem, was ich so mitgenommen habe aus den letzten Jahren. Ich hatte glücklicherweise toi 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 bis jetzt noch keinen ganz akuten Fall. Andererseits gibt es auch Anrufer, wo ich denke, die sind schon auch wirklich so am Limit mit sich selbst und sehen nicht mehr viel Hoffnung. Und da weiß man ja auch nicht, wie es weitergeht und ausgeht. Also da bin ich immer ganz froh, wenn die dann doch noch anrufen und wir darüber sprechen können, weil es ist ja auch dieses Tabuthema, dass man nicht darüber gut sprechen kann, dass ich Suizidgedanken habe. Andererseits, wenn ich jemanden habe, der dann zuhört und wir darüber reden, das hilft den Leuten ja schon.
Das ist ein erster Schritt. Ich war geschockt. Ich habe gerade diese aktuellen Einsamkeitszahlen der Bundesregierung gesehen und dachte so, Wahnsinn, also wen es interessiert, es gibt, glaube ich, so einen Bericht der Bundesregierung, ne? Wie viele Menschen in Einsamkeit leben oder nur noch soziale Kontakte haben, so im Rahmen von Dienstleistungssituationen. Das ist was mir persönlich auch Angst macht, ne, das mitzubekommen. Und da hänge ich im Gedanken. Ich merke das bei mir häufig, das sind so eher die leisen Leute, um die ich mir Gedanken mache danach. Ne? Also die eben nicht in der Lage sind, gut zu sprechen, sondern wo du merkst, hinter der Geschichte stehen noch tausend andere Geschichten, die eigentlich erzählt werden müssten. Gibt es einen Punkt, wo ihr für euch festlegt, jetzt müsste ich Hilfe holen, wenn der Anrufer nicht anonymisiert anruft?
Also wenn der Anrufer darum bittet, dann würden wir das machen.
Okay, nicht du von dir aus?
Nee, nur wenn er darum bittet. Ansonsten ist es wirklich tatsächlich so anonymisiert, dass wir da nicht einschreiten.
Du siehst auch keine Telefonnummer? Nein. Weil das Thema hatten wir bei uns auf Arbeit ein paar Mal, weil wir haben das mehr als einmal erlebt, dass Menschen mit Suizidgedanken sich melden und sagen, ich würde gerne meine Bestattung planen. Und wir immer wieder vor dieser Frage stehen, wie gehen wir damit um? Wo ist der Moment, wo wir sagen, jetzt müssen wir den SP-sozialpsychiatrischen Dienst rufen oder so? Also die Grenze wissen wir auch immer nicht, wo die liegt. Und analog zu Menschen, die sich Hilfe geholt haben beim Sterben, die sagen, das wird an dem und dem Tag passieren, wo wir auch genau in dieser Überforderung, wo ich mir mal froh wäre, wenn die Anonymität da wäre, weil ich bin in dem Dilemma und kann sagen, okay, ich weiß, wer mich angerufen hat, ich weiß, mit mir gesprochen, ich könnte das verhindern. Und das ist ein großes Dilemma, wo ich bis jetzt auch noch keine Antwort drauf gefunden habe. Hast du das Gefühl, dass sich jetzt zur Weihnachtszeit die Themen verändern, mit denen bei euch angerufen wird? Ist das präsenter, dass man einsam ist in der Weihnachtszeit?
Ja, es dreht sich dann natürlich mehr um das Weihnachtsfest und die damit verbundene Einsamkeit. Und es dreht sich um das Weihnachtsfest in Familie und wie viele Familien doch gar nicht so gerne Weihnachten miteinander feiern würden wollen und es aber machen, weil es so ist und dazugehört und wichtig ist. Ja, also das Thema Weihnachten an sich ist schon präsent.
Und schwierig.
Ja, also es ist nicht immer nur so positiv besetzt. Andererseits ist es auch ganz schön, wenn Leute mit ganz anderen Themen anrufen, sie zu fragen, wie ist es denn jetzt bei Ihnen mit Weihnachten und wie wird denn Ihr Weihnachtsfest aussehen? Und wenn die dann erzählen und dann kommen die auch nochmal ins Schwärmen, weil es ist dann manchmal auch so, dass die sich freuen, dass die Familie kommt. Also es muss man immer so ein bisschen abwägen.
Geile Ankerpunkte, die man
setzen. Ja, genau.
Gibt es Humor in den Gesprächen? Weil im ersten Moment denkt man natürlich eher an schwere, traurige Gespräche. Das ist wahrscheinlich gar nicht so, das ist ein Vorurteil, oder?
Ja, also ich zumindest lache viel, wenn es passt natürlich. Ja. Aber ansonsten, wir haben auch Anrufer, die einsam sind und die gerne erzählen und die dann auch gerne mal Witze erzählen oder die mal ein Lied vorsingen oder ein Gedicht vorlesen.
Dir wurde vorgesungen?
Ja.
Ich fasse das nicht.
Ja, schon öfter.
Vielleicht sollte ich doch auch doch zur Telefonsaison.
Ja, also wenn du gerne singst und dich nicht traust, dann ruf mich an.
Anonymisiert. Sag mal, wenn man das jetzt so lange macht, macht das was mit deinem Leben, dass du das machst? Kannst du noch über Probleme von Freunden sprechen, ohne zu sagen so, ey, sorry, ich habe gerade jemanden am Telefon gehabt, da ist die Kacke wirklich am Dampfen. Dein Liebeskummer, höre ich zum 5. Mal dieses Jahr?
Das macht natürlich was mit mir oder hat was gemacht. Ich kann auch gut die Themen meiner Freunde oder meiner Familie, Arbeitskollegen, wer auch immer zu mir kommt mit Themen, kann ich auch gut anhören. Und ich finde auch, dass kein Problem größer als das andere ist, weil es ist für denjenigen ja einfach gerade das Problem. Und ich möchte nicht bewerten, ob der Rucksack von dir größer ist als der von einem anderen. Und natürlich gibt es Themen, die wiegen schwerer und trotzdem ist das Problem ja da.
Du machst ja beruflich was anderes. Wissen Menschen, mit denen du arbeitest, dass du im Ehrenamt bei der Seelsorge bist?
Genau. Also das wissen die? Die wissen das und auch das ist ganz unterschiedlich. Bei der Telefonseelsorge in Köln ist das alles nochmal sehr viel strenger geheim. In der Berliner Telefonseelsorge ist es offener.
Meine Frage ist aber, kommen Leute auch im Privaten, weil sie wissen, dass du das machst, eher mit Problemen zu dir, um mit dir zu sprechen, weil sie das Gefühl haben, da ist jemand, der damit umgehen könnte?
Das weiß ich gar nicht, ob die jetzt explizit deswegen kommen. Ich glaube, dass die Leute gerne mit mir über ihre Themen sprechen, weil ich vielleicht anders zuhöre als andere.
Und weil sie das wissen oder weil sie...
Ja, genau.
Mittlerweile gibt es ja so erste Digitalangebote, wo es so Apps gibt, mit denen du kommunizieren kannst. Ist das was, was ihr merkt oder nutzen junge Leute trotzdem, also doof gesagt, immer noch die Telefonseelsorge oder ist das eher ein Thema für Menschen über 40, um mich selber zu beleidigen?
Also es gibt ja für die einen Chat für die Telefonseelsorge, ja. Also Leute, die sich dafür interessieren oder denen das leichter fällt, vielleicht schriftlich zu kommunizieren, die können auch per Chat kommunizieren oder per E-Mail. Und das ist schon ein Angebot, das eher von den Jüngeren genutzt wird.
Weil Schreiben fällt leichter als Reden? Oder was ist der Ansatz?
Schreiben fällt definitiv leichter als Reden. Es ist auch nochmal ein ganz anderer Abstand.
Ja.
Man kann auch nochmal anders darüber nachdenken und reagieren. Ich glaube, dass einfach die Jüngeren auch mit dem Telefon, mit dem Sprechen nicht so groß geworden sind wie wir vielleicht.
Wenn du jetzt an die nächsten Wochen denkst, was machst du Weihnachten? Weißt du das schon?
Ja, ich mache Weihnachten schöne Sachen. Ich gehe am 24. in die Kirche zum Kindergottesdienst mit meinem Neffen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Wir haben dieses Jahr eine neue Gästin bei uns in Familie. Eine Freundin, die sonst alleine zu Hause wäre, die ist bei uns zum Thema Einsamkeit zu Weihnachten. Und ich gehe auch zur Telefonseelsorge, aber ich sage nicht wann.
Also du hast an Weihnachten.
Also ich gehe immer an Weihnachten an einem der Tage zum Dienst, weil ich das sehr mag und bin dann noch ein bisschen in Familie.
Das kann ich auch. Ich habe auch Telefondienst dieses Weihnachten. Also wer anrufen möchte. Nein, ich mache jedes Jahr Weihnachten Telefondienst bei uns im Laden, damit alle anderen entspannt Weihnachten machen können und ich gut Silvester feiern kann. Gab es Gespräche, wo du danach wirklich dachtest, ich hätte eigentlich gerne mehr machen wollen? Wie gehst du damit um?
Das ist mir zum Anfang schwieriger gefallen als jetzt. Mittlerweile habe ich ganz gut gelernt, damit umzugehen, dass ich einfach begrenzt bin, alleine auch schon durch die Anonymität. Das ist aber auch ein großer Schutz. Von daher gehe ich damit ganz gut um. Ich versuche in den Gesprächen das zu geben, was ich kann, und manchmal geht halt einfach auch nicht mehr.
Okay. Aber das ist was, also deswegen glaube ich, wäre das für mich nichts bei der Telefonseite, weil ich so konkret gerne helfe und ich bin dann so, okay, können wir das jetzt machen? Wir gehen da jetzt hin. Ich glaube, das ist was, was man können muss, dass das Reden das Konkrete dann ist, ne?
Genau. Das Zuhören und das Reden. Und das beim Anrufer bleiben. Das ist das Allerschwierigste, aber das ist auch das Allerschönste für den Anrufer.
Wie oft schweigt man da in den Gesprächen?
Na, wir haben tatsächlich sogar manchmal Schweigeanrufe, wo man so mehrere Minuten schweigt. Das ist auch ganz interessant zum Anfang. Auch das habe ich gelernt. Damit kann ich mittlerweile auch ganz gut umgehen. Man schweigt öfter, als man denkt.
Das heißt, die rufen an und fangen nicht an zu reden, sondern?
Sowohl als auch. Also es gibt Anrufer, die schweigen zum Anfang. Und dann kommt man ins Reden, dann gibt es Anrufer, die schweigen, dann ein paar Minuten. Dann kann man schon mal nachfragen, ob wir reden wollen oder ob wir noch ein bisschen schweigen. Und dann kann man das Schweigen auch begrenzen, einfach damit man nicht eine halbe Stunde schweigt. Und Schweigen in den Telefonaten ist auch sehr hilfreich, wenn man nicht immer versucht, direkt Worte zu finden oder was sagen zu müssen.
Wie finanziert sich die Telefonseelsorge? In Köln war es die Kirche. Wer trägt euch hier in Berlin? Seid ihr von den Sparmaßnahmen gerade betroffen?
Genau, also davon sind wir unter anderem auch betroffen. Wir werden natürlich auch ein bisschen über den Senat finanziert, aber zum großen Teil sind es Spenden. Also es ist ja ein Verein, die Telefonseelsorge Berlin e.V. und wir werden eben hauptsächlich über Mitglieder und Spenden.
Wo kann man denn spenden, wenn man spenden möchte an euch?
Bei ganz vielen gängigen Spendenportalen, weil ich die aber alle nicht im Kopf habe, sage ich es mal an. Ihr könnt unter www.telefonseelsorge-berlin.de die ganzen Adressen finden. Da findet ihr unter anderem auch, ich mache jetzt nochmal Werbung, weil es auch dazugehört, Werbung für unseren anderen Schwerpunkt. Wir haben ja auch die BESU Berlin mit im Haus, die Betreuung Suizidangehöriger. Und die BESU macht auch einen ganz tollen Job, weil sich da Leute, die wirklich akut betroffen sind von einem Suizid eines Angehörigen, die können sich da ganz schnell und problemlos Unterstützung holen.
Das ist auch auf telefonischer Basis? Oder ist das?
Das ist sogar in Präsenz, genau, in Einzelgesprächen und in Gruppen und wird auch ganz stark genutzt, leider, muss man ja fast sagen. Also es gibt einfach sehr viele Leute, die von einem Suizid ja dann mit hinten dran betroffen sind, und da bietet der Verein eben Unterstützung und wir teilen uns die Räumlichkeiten.
Dann hoffe ich, dass du ein Weihnachtsfest mit viel Spaß mit deinem Neffen hast und trotzdem gute Gespräche bei der Telefonseelsorge hast. Vielen Dank, dass du da warst, und ihr Lieben, spendet fleißig.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Ein guter Abgang ziert die Übung. The End, der Podcast auf Leben und Tod. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht.